In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region...
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 13. März 2025 durch Konrad. Die Themen: Eine Verpackungssteuer für Freiburg à la Tübingen. Noch bis vor einem Jahr sicher, jetzt in der sicheren Diskussion. Landkreis Emmendingen will keine 6 Jahre Sperrung der jetzigen Bahnbestandsstrecke zwischen Offenburg und Riegel. VCD Freiburg zu Ausbauplänen der Deutschen Bahn. Legal, illegal, alles egal. Die Stadt Stuttgart lässt schon mal Bäume fällen.
Eine Einführung einer Verpackungssteuer im Freiburger Stadtgebiet wurde die letzten Jahre immer wieder kontrovers diskutiert. Dabei sollte zumindest bis zum Stand zum letzten Jahr eine Verpackungssteuer nach Tübinger Modell eingeführt werden, in der Einwegverpackungen bei direktem Verzehr bei warmen Mahlzeiten, es ist also etwas kompliziert, direkt besteuert werden. Dabei war bis zum letzten Jahr noch der Vorschlag der Stadtverwaltung, eben genau diese Steuer einzuführen. In Tübingen wird eine positive Bilanz aus dieser Steuer immer wieder gezogen. Sie ist rechtmäßig, hat vor dem Bundesverfassungsgericht bestanden. Und es gibt zwar Leute, die sich darüber beschweren, die öffentliche Wahrnehmung scheint jedoch so zu sein, dass es eine positive Entwicklung für die Stadt ist. Jetzt schlägt aber die Stadtverwaltung einen anderen Weg in Freiburg vor. Es soll erstmal jetzt im Jahr 2025 eine Mehrwegoffensive geben und keine konkrete Steuer. Das hat die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, der jetzt noch dieses Jahr im April und Mai darüber beraten wird und anschließend darüber abstimmen wird, ob es entweder eine Stärkung von Mehrwegsystemen oder eben diese geplante Verpackungssteuer in Freiburg geben soll. Für Oberbürgermeister Horn ist jetzt erstmal klar, er möchte erstmal eine Mehrwegoffensive statt eine Verpackungssteuer. Er sagte, dass alle Menschen diese Verpackungssteuer dann bezahlen müssten, wenn sie eingeführt werden würde. Und dass diese Steuer dann direkt auf die KonsumentInnen umgelegt werden würde. Interessant ist dabei, dass sich auch Oberbürgermeister Horn nicht klar gegen eine Verpackungssteuer stellt. Er sagt, dass man in 2 Jahren zum Beispiel ja nochmal darüber verhandeln könne, ob es dann Sinn machen würde, eine Verpackungssteuer zu etablieren in Freiburg oder nicht. Und selbst der Gastronomieverband DEHOGA hat sich nicht klar gegen eine Verpackungssteuer ausgesprochen. Im Interview zu einer möglichen Verpackungssteuer in Freiburg haben wir jetzt Mascha Klein. Sie ist eine der Vorstände der Ortsgruppe des BUND in Freiburg. Wie würde denn so eine Verpackungssteuer in Freiburg ungefähr aussehen?
Grob orientieren wir uns natürlich an der Verpackungssteuer, die es schon in Tübingen gibt, die in Tübingen auch doch erfolgreich ist. Natürlich sind da dann einige Probleme aufgetreten und da wird man sich konkret erkundigen müssen und dann kann man ja wunderbar in Freiburg nachjustieren. Im Ganzen geht es jetzt erstmal darum, dass überhaupt die Verpackungssteuer so schnell wie möglich in die Wege geleitet wird, so wie es eigentlich vorgesehen und angekündigt war. Und wie sie dann im Detail aussieht, wird sicher ausgehandelt werden müssen und ist vor allem natürlich auch Aufgabe der Verwaltung. Dafür bin ich keine Verwaltung und ist auch der BUND kein Verwaltungsspezialist.
Aus welchen Zielen heraus argumentiert denn der oder fordert der BUND denn eine Verpackungssteuer?
Eine Verpackungssteuer ist mal ein kleines Werkzeug, um die unendliche Müllflut, Plastikflut einzudämmen, ein bisschen zu steuern. Es ist sicher nicht genau das Werkzeug, mit dem das dann beendet ist, aber es setzt ein ganz deutliches Signal. Wir wollen kein Einweg mehr, wir wollen nicht einen Riesenberg Coffee-to-go-Becher, nicht einen Riesenberg Pizza-Verpackungen, in denen die ja nicht einfach Pappe sind, sondern in denen in der Regel diese PFAS, diese Ewigkeitschemikalien drin sind. Und das ist deswegen für uns vor allem eine ökologische Sache, die Belastung der Umwelt durch Müll, durch Mikroplastik. Das muss dringend und zwar so schnell wie möglich eingedämmt werden. Was dann auch natürlich sonst dazu kommt, dass es nicht schön ist, wenn der Müll in der Gegend rumliegt, ist natürlich für uns als BUND erstmal sekundär, aber zählt natürlich auch.
Jetzt hat ja die Stadtverwaltung angekündigt, dass erstmal keine Verpackungssteuer kommen soll, sondern erstmal diese Mehrwegoffensive, wie Martin Horn das ja genannt hat, in die Wege geleitet werden soll. Wie seht ihr das?
Das sehen wir gar nicht gut. Ich glaube, das ist auch mehr eine Martin-Horn-Sache als eine Verwaltungssache. Die wurde ja schon ausprobiert, Mehrweg zu etablieren mit diesem Freiburg-Cup und so weiter. Funktioniert nicht mit Freiwilligkeit. Da müssen einfach, die muss vorgegeben werden. So läuft es. Und so eine Mehrwegverpackung kostet, weil das Müllentsorgung ja auch die Allgemeinheit kostet. All dieser Einwegmüll ist Restmüll. Das ist besonders teurer Müll. Da ist bisher die Allgemeinheit für zuständig. Und wir möchten, dass das bei den Verursachern, die Kosten bei den Verursachern sind, sodass die sich überlegen müssen, auch von den Kosten her, wollen wir das nicht. Und ich denke, da ist die Steuer ein viel, viel besseres Instrument als jetzt eine freiwillige Mehrwert. Nochmal so eine Mehrwertkampagne. Zumal es ja auch dann noch in Tübingen beispielsweise so gehandhabt wird, dass die Mehreinnahmen durch die Verpackungssteuer auch beispielsweise dem Mehrwegsystem zugute, also durch die Einwegverpackungssteuer dem Mehrweg zugutekommen, sprich, dass kleine Gastronomie beispielsweise unterstützt wird bei der Anschaffung von einer Spülmaschine für dieses Mehrweg oder Regalspeicherkapazitäten und so weiter.
Eben, da gab es eine Forderung von der IHK, dass diese Verpackungssteuer, die ja nach Tübinger Modell eingeführt werden soll, zu kompliziert sei für kleine Gastronomiebetriebe und Bürokratie nur noch vermehren würde. Ja. Stimmt das? Wie reagiert ihr als Befürworter auf solche Kritik?
Es ist gerade irgendwie so ein bisschen en vogue, Bürokratie so als Argument zu bringen, zu viel Bürokratie. Bisher haben wir, gibt es sehr viel mehr Unterstützung aus der kleinen Gastronomie, die also schon ziemlich viel auf Mehrweg setzt und das durchaus handeln kann. Also da habe ich einige Beispiele hier in Freiburg, die das wirklich gut hinkriegen. Und ich denke, das ist wirklich nicht der Knackpunkt. Und tatsächlich ist es ja auch in Tübingen so, dass es da die Großgastronomie, also um es auszusprechen, McDonald's ist, das sich am meisten dagegen gewehrt hat.
Jetzt gibt es noch den Sorgepunkt, den auch Martin Horn eben in seinem Statement beim SWR angesprochen hat, dass diese Verpackungssteuer 1:1 auf die Verbraucher umgelegt werden würde. Gibt es da schon Erfahrungen aus Tübingen?
Also nur, dass es angenommen wird. Und 1:1, ich habe es ja vorhin gerade gesagt, ne? Bisher ist es auch am Verbraucher und zwar an allen, auch wenn ich keinen Coffee to go kaufe, muss ich für die Entsorgung zahlen, weil die Gemeinde die Entsorgung dieser Einwegverpackungen macht. Und dann zahlen einfach nur die Verursacher und die können sich überlegen, wollen sie es oder wollen sie es nicht. Ne? Man kann also jederzeit mit einem eigenen Becher den Kaffee holen.
Ja, nochmal vielleicht für einen kleinen Ausblick. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es nur ein Bruchteil von dem, diese Verpackungssteuer nur ein Bruchteil von dem wäre, was man wirklich tun muss, um Nachhaltigkeit zu gewähren. Was gibt es denn noch für Punkte, die jetzt Freiburg spezifisch umsetzen könnte?
Ja, also ganz aktuell sind wir an dem Schwammstadt an der Schwammstadt-Initiative 0,5% des Verkehrsraums in Schwammstadt-Elemente überführen, was bedeutet beispielsweise Parkplatz entsiegeln, Bäume pflanzen, Wasser retardieren, Überschwemmungen vorbeugen, Dürre vorbeugen, kühlen. Das ist was, was dringend gemacht werden soll. Freiburg redet sich damit raus. Es macht es ja im Neubau. Im Neubau muss Freiburg. Da gibt es die Vorschriften vom Land. Freiburg müsste im Bestand. Im Bestand sagt Freiburg geht nicht. Das bezweifeln wir. Dann bin ich sehr an dem Thema Lichtverschmutzung, wo leider gerade jetzt das Martinstor und die umgebenden Gebäude beleuchtet werden. Nach Landesnaturschutzgesetz ist das eigentlich verboten. Es gibt Ausnahmen für historische Gebäude. Da ist halt die Frage, sollte man das machen? Gönnt man sich das? Man soll sich nicht gönnen, denn 30% des Artenschwundes geht auf Kosten der Lichtverschmutzung. Und da muss eine Stadt wie Freiburg eigentlich ein anderes Signal setzen. Ich habe jetzt auch gesehen, dass dort an der Beleuchtung viele Himmelsstrahler, also Scheinwerfer nach oben sind, ganz schlecht. Im Ganzen ist gerade so mein Thema Freiburg nach der Bundestagswahl hat wieder gezeigt, wir sind die grüne Insel im schwarz-braunen Meer und das sollten wir doch bitteschön ein bisschen mehr pflegen und schauen, dass wir uns das alles noch ein bisschen grüner wird. Ich glaube, dass das auch vor allem die Touristen anzieht.
Vielen Dank, Mascha Klein vom BUND. Dankeschön.
Gerne, ich danke auch.
Also, Fabian Kern, Ortsgruppe Freiburg des VCDs. In diesen Tagen hat der Landkreis Emmendingen sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Planung für nach der Fertigstellung der Schnellbahnstrecke zwischen Offenburg und Riegel, dass die doch geändert werden sollten und nicht so sein sollten, dass praktisch 6 Jahre lang der Regionalverkehr lahmgelegt wird. Gibt es da gute Gründe für oder ist das eine Sabotage des Deutschlandtaktes?
Also es geht um die Sanierung der aktuellen Bestandsstrecke, die beginnen soll, wenn die Autobahnparallele zwischen Riegel und Offenburg fertiggestellt ist. Dort sehen die aktuellen Planungen eben eine Vollsperrung über 6 Jahre vor von der Deutschen Bahn. Und das ist natürlich kritikwürdig, keine Frage. Also, dass da eine halbe Region oder eine ganze Region abgehängt wird vom Schienenverkehr für 6 Jahre, ist natürlich nicht akzeptabel. Der Landkreis fordert zu Recht eine Umplanung, die unter anderem 2, im Idealfall sogar 3 Bedarfshalte entlang der Neubaustrecke an der Autobahn realisiert. Das halten wir für eine gute Forderung, weil so könnte man die Zubringerverkehre zu diesen Haltepunkten gut organisieren und eventuell diese Haltepunkte auch noch später erhalten, wenn sie gut in den Fahrplan passen, muss man vielleicht auch nicht zurückbauen. Also die 6 Jahre Sperrung ist auf jeden Fall keine gute Idee und da unterstützen wir die Stellungnahme des Landkreises vollumfänglich. Die Frage mit dem Sabotage des Deutschlandtakts, da ist es etwas schwieriger. Der Deutschlandtakt heißt ja, dass es zur halben und zur vollen Stunde an den Knotenbahnhöfe, dass die Züge kurz vor der halben Stunde ankommen und kurz nach der halben Stunde abfahren. Und die Idee ist, dass man, wenn man aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommt, eben kurz vor ankommt, umsteigen kann und kurz nach abfahren kann wieder. Das heißt, der Deutschlandtakt ist nicht grundlegend in Gefahr, wenn die Einsparung von 25 Minuten zwischen Basel und Karlsruhe nicht erreicht werden. Man könnte auch sagen, man saniert die Bestandsstrecke eben nicht auf 250 km/h. Das führt ja im Moment auch zu viel Diskussionen in der Freiburger Bucht, also das Thema Lärmschutzwände, die sehr viel höher gebaut werden müssen, Überholgleise, die in den Ortschaften stattfinden und so weiter. Das ist, denke ich, schon diskussionswürdig, weil es werden 18 Mal so viele Personen im Personennahverkehr transportiert als im Personenfernverkehr. Und da muss man sich schon schauen, ist es diese Investition wirklich wert, diese 25 Minuten einzusparen? Man hat ja jetzt schon Maßnahmen gemacht. Der Katzenbergtunnel ist ja schon seit 2009 in Betrieb. Das heißt, die Strecke hat schon gewisse Einsparungen mit sich gebracht. Die könnte man auch so nutzen, dass man dort den Fahrplan stabilisiert oder eventuell zusätzliche Halte des Fernverkehrs in, also in Bad Krozingen oder in Mülheim oder in Emmendingen oder so einlegt. Also der TGV nach Paris hält ja auch zum Beispiel in Emmendingen oder im Europapark könnte man einen Fernverkehrshalt einrichten. Da hätte auf jeden Fall die Region sehr viel mehr davon als von ICEs, die mit 250 km/h durch die Ortschaften brettern. Das ist, denke ich, eine Frage, die man durchaus diskutieren kann.
Okay, danke.
Die Stadt hat begonnen, und zwar mit der Baumfällung von einigen Bäumen. Ich glaube, das sind etwa 134 Bäume, die zumindest in Stuttgart im Rahmen von Stuttgart 21 gefällt werden sollen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Dieter Reichert, Sprecher des Aktionsbündnisses. Erstmal Servus und herzlich gegrüßt.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir haben jetzt eine Baumfällaktion in Stuttgart und ich wollte gerade wissen von Ihnen, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, ich muss vielleicht voraussagen, dass das Thema Baumfällungen bei uns mit vielen Emotionen verbunden ist. Hängt damit zusammen mit diesem großen Polizeieinsatz am 30. September 2010, wo ja Teile des wunderschönen Parks beim Stuttgarter Hauptbahnhof platt gemacht wurden. Und deshalb verfolgen wir solche Themen Baumfällungen mit großem Interesse. Ich habe aber jetzt im Zusammenhang mit dieser letzten Aktion sehr viele Rückmeldungen tatsächlich bekommen. Sehr viele Menschen aus vielen Orten und Städten hängen dran und fragen sich, ob die Fällungen immer nötig sind. Das war jetzt in dem Fall, über den wir reden wollen, genauso. Man muss dazu sagen, dass die Stadt Stuttgart ja große Pläne hat mit frei werdendem Bahngelände. In unserem Fall jetzt geht es nicht um das Gelände, wo die Gleise noch liegen vom Kopfbahnhof, sondern sozusagen daneben ein Gelände, das von der Bahn schon länger nicht mehr benötigt wurde und wo sich eine tolle alternative Szene entwickelt hatte. Für die Konzertliebhaber will ich das Stichwort Wagenhallen sagen, die sind dort. Und da gab es dann ein Künstlerdorf und es gibt einen Stadtacker. Das wurde übrigens total wild angelegt. Also ohne jede Genehmigung hat man da Erde aufgebracht und gepflanzt. Und eine wichtige Sache eigentlich, da kommen immer Kinder hin, Schulklassen, Ehrenamtliche bewirtschaften das. Und dann gibt's auch Kleingärten dort, die verpachtet sind und das Ganze, da ist immer noch ein schönes Schild da, das heißt Kulturschutzgebiet und die Stadt Stuttgart war toll auf dieses alternative Leben, aber das musste jetzt alles weg, weil man großartige Pläne hat mit einem ökosozialen Pionierprojekt, nennt sich das, da soll auch die sogenannte Interimsoper hinkommen, weil ja die Stuttgarter Oper da renoviert werden soll. Also große Pläne und es gibt einen Bebauungsplan, wo das alles festgelegt ist. Der Haken an der Sache aus unserer Sicht ist jetzt aber, dass mit dem Bauen erst 2028 frühestens begonnen werden soll. Es gab also keinerlei Grund zur Eile, um jetzt schon Maßnahmen zu treffen. Und von daher kam völlig überraschend so über den Buschkanal dann die Nachricht an uns, dass mit Beginn diesen Jahres, also zwischen Januar und Ende Februar, danach darf nicht mehr gefällt werden, dass da 134 Bäume gefällt werden sollen. Und da fragt man sich natürlich, warum das jetzt sein muss, wenn erst in 4 Jahren gebaut wird. Das war dann der Punkt, wo wir eingehakt haben und uns drum gekümmert haben. Vielleicht muss man an der Stelle auch noch erwähnen, die Stadt Stuttgart hat eine vorbildliche Baumschutzsatzung, die stellt größere Bäume unter besonderen Schutz. Bäume ab 80 cm Stammumfang, die dürfen nicht einfach gefällt werden, sondern da braucht man eine Genehmigung. Genehmigung gibt es dann im Zusammenhang mit Baumaßnahmen nur, wenn gleichzeitig die Baugenehmigung schon vorliegt, einfach um da Missbrauch zu verhindern. Und dann muss Ersatz sofort nachgepflanzt werden. Das ist so, diese Satzung gilt für alle, nur nicht für die Stadt Stuttgart selbst, die hier jetzt fällen wollte. Die hat sich befreit von ihrer Satzung. Denn von den 134 Bäumen, die gefällt werden sollten, sind 51 eben große, die unter die Satzung fallen. Ja, also so war die Situation und dann sollte man ja denken, dass das vielleicht jetzt aufzuschieben gewesen wäre und nicht nötig war. Es geht um die sogenannte Baufeldfreimachung, heißt es im Bürokratendeutsch. Nun gut, wir haben uns dann näher befasst mit der Sache. Das war so, im Dezember ging es los mit den Gerüchten, dass da gefällt wird. Und wir haben den Naturschutzbund in Stuttgart gefunden, der auch der Meinung war, dass das so nicht geht, dass wenn schon gefällt werden muss, dann eben in dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich nötig ist, wenn die Bauarbeiten beginnen. Der NABU hat dann zusätzlich noch herausgefunden, oder beziehungsweise die wussten das, hatten auch Stellung genommen, dass da streng geschützte Mauereidechsen leben auf dem Gebiet. Die sind wirklich sehr streng geschützt. Wir haben zum Glück ganz strenge Gesetze auch. Und es ist absolut verboten, ein sogenanntes Habitat, also den Lebensraum der Eidechsen einfach zu zerstören oder auch nur eine einzige Eidechse zu töten ohne Genehmigung. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das Regierungspräsidium in Stuttgart das aber genehmigt hatte als Naturschutzbehörde, dass die Eidechsen da einfach zum Teil vernichtet werden. Das ist zwangsläufig, wenn das Gelände anderweitig benötigt wird, müssen die ja weichen. Jetzt ging es weiter, die Fachleute überlegen sich natürlich, was man macht, um wenigstens schonend dann die Mauereidechsen irgendwie umzusiedeln. Das steht dahinter, wenn die da nicht bleiben können, müssen die irgendwo anders untergebracht werden. Also wurde da fernab in anderen Stadtteilen wurde Gelände freigemacht, auch die normale Vegetation eben jetzt wieder beseitigt, um da die Eidechsen hinzubringen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, denn es gibt ein Fachgutachten, das die Stadt eingeholt hatte. Und da steht drin, die Eidechsen müssen erst eingefangen und umgesiedelt werden und dann dürfen erst die Bäume gefällt werden. Und es geht nicht nur um Bäume, muss ich auch mal an der Stelle sagen. Es geht ja um die gesamte Vegetation, Büsche, Gras, alles was da halt ist. So war das Konzept. Nur hat sich die Stadt jetzt nicht dran gehalten, hat ein anderes Konzept dann ohne jede Begründung, warum man von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen abweicht. Und die Stadt wollte das eben jetzt so machen, dass man erst fällt und dann später die Eidechsen einfängt. Das Problem ist nur, wenn die aus dem Winterschlaf aufwachen, haben die ja keinerlei Schutz mehr, da gibt's ja nichts mehr, das ist jetzt eine total kahle Fläche. Ja, das war so der Ansatzpunkt auch für den NABU, um irgendwie tätig zu werden. Und im Guten ging gar nichts, um das auch zu sagen, weder bei der Stadt noch beim Regierungspräsidium. Man hätte ja zumindest mal über die fachliche Situation sprechen können. Kurzum, der NABU hat eine Klage eingereicht gegen die Erlaubnis zum Töten der Eidechsen. Und damit hätten die Maßnahmen, auch die Baumfällungen, nicht mehr erfolgen dürfen. Die Stadt wollte das aber trotzdem machen, das war der Ausgangspunkt, hatte sich dann aber gegenüber dem Verwaltungsgericht nach dieser Klage verpflichtet, einfach jetzt zu warten, bis entschieden wird. So war unser Stand, wir waren sehr beruhigt. Und dann kommt plötzlich am späten Freitagabend über den Anwalt des NABU ein Schriftsatz der Stadt Stuttgart des Anwalts, den noch keiner gelesen hatte bis dahin. Und da stand dann drin, dass man sich nicht mehr gebunden fühlt an diese Absprache. Und zwar mit der Begründung, dass die Baumfällungen keinerlei Auswirkungen hätten auf diese Eidechsen. Die würden da nicht getötet durch die Baumfällungen selbst, stimmt natürlich, denn die sind ja im Winterschlaf in irgendwelchen Baumstümpfen und unter der Erde. Und aber jedenfalls, die würden nicht getötet und man brauche die Genehmigung, um die es bei Gericht geht, brauche man nicht, weil nicht getötet wird. Ja, wir haben noch versucht, der NABU in dem Fall, über einen Eilantrag das zu stoppen. Der NABU hat den Eilantrag dann Montag noch eingereicht, aber man muss das ja begründen juristisch und dazu war ein Fachgutachten nötig. Bis das vorlag, waren die Bäume am Dienstag dann gefällt. Jetzt komme ich aber zu einem doch positiven Ausblick. Wie sich später herausgestellt hat, hat man jetzt nicht die 134 Bäume gefällt, sondern in Anführungszeichen nur etwa 60. Es ist jetzt im Moment offen, ob die anderen irgendwann später gefällt werden sollen oder doch nicht. Die Pläne werden geändert, ist der letzte Stand. Aber das kann man als Teilerfolg werten, dass zumindest ein Teil stehen bleibt. Aber jetzt kommt halt das Problem der Eidechsen. Die haben ja keinerlei Schutz mehr. Wenn die aus ihren Verstecken kommen, werden die ja präsentiert für die Fressfeinde, sagt man da. Also irgendwelche Vögel, die da rumfliegen oder auch irgendwelche anderen Tiere, die die als Beute sehen. Und diese Eidechsen haben keinerlei Schutz. Von daher ist die Situation jetzt wirklich schlimm. Und es gibt auch keine juristischen Möglichkeiten mehr, das jetzt aufzuhalten. Die Klage läuft ja noch, aber das würde bedeuten, dass jetzt die Stadt nichts mehr machen kann mit den Eidechsen. Das kann ja auch nicht im Sinne des Artenschutzes sein. Und für mich zeigt das Vorgehen der Stadt halt einmal mehr, dass man vollendete Tatsachen schaffen wollte, ohne sich eben darum zu kümmern, dass es rechtliche Probleme gibt und auch tatsächliche Probleme. Also vielleicht eins nur ganz kurz, wenn ein normaler Mensch, ein Bauherr, nur hätte zwei Bäume dort fällen wollen unter diesen Umständen, das wäre mit Sicherheit nicht genehmigt worden. Aber die Stadt selbst, wie gesagt, konnte sich von ihrer eigenen Satzung befreien. Und das ist das, was wir einmal mehr ankreiden. Das ist genau dasselbe Muster wie damals bei den Baumfällungen im Schlossgarten. Dann späteren Fällungen, auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21, die nicht nötig waren, weil die Bauarbeiten nicht so weit waren. Es geht einfach immer darum, vollendete Tatsachen zu schaffen.
Ja, das war ein etwas längerer Vortrag. Und da war eigentlich fast alles drin. Ich habe noch ein paar kleinere Rückfragen. Das heißt, es geht ja um eine Baufeldfreimachung, wie es so schön heißt. Ist denn für dieses Baufeld praktisch jetzt schon die Baugenehmigung durch? Ich meine, im Umfeld von Stuttgart 21, da darf ja zumindest auf diesen Gleisanlagen wohl sowieso nicht gebaut werden, aber das ist sozusagen eine kleine Nebenfläche von der ganzen Geschichte.
Ja, also das ist jetzt eine andere Fläche, da darf grundsätzlich gebaut werden. Es gibt einen Bebauungsplan. Aber es wird ja überhaupt nicht gebaut. Das ist halt genau die Frage. Ich habe dann auch, ich selbst habe mich auch engagiert in der Sache, habe auch Anträge auf Akteneinsicht bei der Stadt gestellt. Und da kam jetzt gerade vor wenigen Tagen die Antwort zu dieser Baufeldfreimachung. Es soll im Moment eine einzige Trinkwasserleitung vorbereitend verlegt werden. Die Rohre liegen da auch rum inzwischen. Aber es leuchtet ja überhaupt nicht ein, weshalb man das nicht in, sagen wir mal, 3 Jahren hätte machen können, wenn in 4 Jahren erst gebaut wird. Also eine Baugenehmigung gibt es überhaupt gar nicht, sondern wie gesagt, den Bebauungsplan, dass da später gebaut werden darf, den gibt's.
Das heißt, bei Stuttgart 21 läuft die Sache auf Seiten von Stuttgart 21 ganz einfach weiter und man wird sehen natürlich, wie ich immer so schön sage, wie das Ganze ausgeht.
Ja, da läuft halt alles anders, was man mit normalem Menschenverstand einfach nicht erklären kann. Also nochmal, wir wollten ja nicht auf Dauer verhindern, dass da das Stadtviertel entsteht. Das steht uns nicht zu. Der Gemeinderat hat es beschlossen, den Bebauungsplan. Aber man muss sich doch trotzdem an Recht und Gesetz halten. Und wenn etwas jetzt nicht nötig ist, dann muss es doch auch nicht gemacht werden.
So, Dieter Reichert, Sprecher des Aktionsbündnisses von Stuttgart 21. Das heißt, wir bleiben natürlich am Thema dran. Stuttgart 21, das ist auch wieder für mich eine neue Facette gewesen, was da passiert ist. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 13. März 2025 durch Konrad.
Die gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.